SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Petra Waldvogel in Zeiten, in denen uns viele Gewissheiten abhanden kommen. Da fühlt sich manch einer oder eine schon sehr beruhigt, wenn es heißt, dass der Bundestag dem Milliarden-Schuldenpaket von Union und SPD morgen wohl ziemlich sicher zustimmen wird. Ziemlich, weil es auch bei dieser Abstimmung noch einige Unwägbarkeiten gibt. Da sind zum einen die möglichen Abweichler. Experten rechnen für die vier Parteien Union, SPD und Grüne mit 20 potenziellen Nein-Stimmen und die größten Wackelkandidaten werden in Bayern befürchtet. Weshalb es dort seit dem Spätnachmittag zu einer Art Showdown kommen könnte zwischen CSU und Freien Wählern. Weil nämlich Letztere das Paket scheitern lassen könnten. Vergangene Woche jedenfalls war das Urteil der Freien Wähler zum Berliner Schuldenpaket klar. Die Schuldenbremse dürfe nicht gelockert werden und auch das Sondervermögen für Infrastruktur sehen sie mindestens skeptisch. Wie es ausgehen könnte, dazu aus München Irene Ismann.
Denkbar sind nun zwei Szenarien. Das erste, es gelingt der CSU, die Freien Wähler umzustimmen. Helfen könnte dabei die Einigung mit den Grünen auf Bundesebene, denn die von den Grünen erwirkten Änderungen sind zumindest teilweise im Sinn der Freien Wähler, etwa dass das Geld für Infrastruktur verbindlich in die Modernisierung fließen muss. Falls die CSU die Freien Wähler nicht überzeugen kann, ist auch ein Bruch der sogenannten Bayern-Koalition denkbar. Würde es tatsächlich dazu kommen, hat sich die SPD als neuer Partner für die CSU in Bayern ins Spiel gebracht. Eine Koalition aus CSU und SPD aber hätte im Landtag nur eine Stimme Mehrheit.
Und so oder so dürfte es für die CSU also wichtig sein, die Freien Wähler auf ihre Seite zu ziehen und die Aussichten scheinen auch ganz gut. Freie Wählerchef Aiwanger hat gegenüber der Augsburger Allgemeinen erklärt, dass sich seine Partei nicht weiter dagegen stellen werde, aber auch nicht dafür stimmen. Noch nicht abschließend durch sind auch die Hilfen für die Ukraine. Es geht um ein 40-Milliarden-Paket und der Umgang mit der neuen Regierung in Syrien. In Brüssel tagten heute die Außenministerinnen und Minister der EU. Und während Deutschland beiden Ländern Finanzzusagen machte, tun sich die anderen EU-Länder noch schwer. Zu viele Einzelheiten müssten für das Hilfspaket für die Ukraine noch geklärt werden, so die EU-Außenbeauftragte Kallas, um anschließend zur Syrien-Konferenz zu eilen. Sabrina Fritz berichtet.
Es war die 9. EU-Syrien-Konferenz und die erste nach dem Sturz des Assad-Regimes. Daran nahmen diverse Nichtregierungsorganisationen, das Rote Kreuz und Vertreter der UN teil. Die EU-Außenbeauftragte verurteilte die Gewalt, die man in den letzten Wochen in Syrien gesehen habe. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden, sagte sie. Die Europäische Union hält allerdings vorerst daran fest, Sanktionen zu lockern, um den Aufbau des Landes voranzutreiben. Keine Jobs und kein Geld würden zu Chaos führen, hieß es auf der Konferenz.
Es sind schwierige Verhandlungen, nicht nur in Brüssel. Morgen will Trump nochmal mit Putin sprechen, telefonisch versteht sich. Die Unterhändler sind schon seit Wochen aktiv, jetzt steht aber offenbar ein weiterer Austausch zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Präsidenten bevor. Erwartungen auf einen Durchbruch in den Ukraine-Verhandlungen schürt der US-Präsident ja schon länger. Ob der auch für die Ukraine und Europa akzeptabel sein würde, man kann nur hoffen. Das gilt auch für die Winzer in Rheinland-Pfalz. Seine Vorfahren stammen aus der Pfalz. Doch Donald Trumps Drohung von 200% Zöllen auf deutsche Weine, die beunruhigt aktuell viele Winzer in Rheinland-Pfalz. Für deren Weinwirtschaft sind die USA das wichtigste Exportland. Im Jahr 2023 gingen 10% aller Exporte direkt über den Atlantik in die Vereinigten Staaten. Die möglichen Auswirkungen solcher Zölle könnten erheblich sein, sagte der Präsident des Weinbauverbandes Pfalz, Reinhold Hörner, in SWR aktuell.
Jeder Tropfen, der nicht weggeht, das ist halt ein Problem. Und für diejenigen, die nach Amerika exportieren, ist es ja nicht 10%, sondern die haben ja meistens 40%, 50%, 60% ihres Umsatzes aus den Staaten. Dann für dieses ganz extrem. Mhm. Aber wie gesagt, alles, was nicht verkauft werden kann, erhöht halt den Druck auf das andere. Wir hoffen, dass sich das ändert wieder. Ich denke, die Amerikaner schneiden sich ja selbst ins Fleisch mit ihren Zöllen. Das wird irgendwann, wird auch der Herr Trump oder seine Freunde wieder normaler werden. Also ich glaube nicht daran, dass es alles umgesetzt wird.
Hofft der Präsident des Weinbauverbandes Pfalz, Reinhold Hörner, im SWR. Schwere Zeiten, die kommen auch auf alle Bargeldfreunde zu. Wie die Bundesbank in ihrem Monatsbericht schreibt, finde es mittlerweile jeder siebte Befragte schwierig, an Bargeld zu kommen. Dieser Wert sei in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die Zahl der Bankfilialen sei von mehr als 50.000 zu Beginn des Jahrtausends auf gut 20.000 zurückgegangen. Laut Bundesbank wohnen die Menschen im Schnitt 1,4 Kilometer von einem Geldautomaten oder einer Bank entfernt.
Fokus Südwest.
Auf einem sogenannten Notfallgipfel thematisiert die baden-württembergische SPD-Landtagsfraktion heute noch einmal die Schließung von 18 Notfallpraxen. Zu der Veranstaltung im Landtag wurden rund 200 Bürger erwartet. Sie kommen aus den betroffenen Kommunen. Zu den 18 Notfallpraxen, die geschlossen werden, gehört auch die in Hünzingen im Kreis Reutlingen. Am 30. September ist Schluss. Eine Bürgerinitiative hat 22.000 Unterschriften gegen diese Schließung gesammelt. Einer der Hauptakteure ist der Münzinger Hausarzt Eberhard Rapp. In SWR 1 aktuell hat er über die möglichen Folgen dieser Schließung gesprochen.
Aus dem Raum Münzingen erreicht kein Bürger eine Notfallpraxis in weniger als 30 Minuten. Es gibt nur Verlierer, die wo dann tatsächlich zu den anderen Notfallpraxen kommen. Da steigt die Arbeitsbelastung und dann die, wo nicht selber fahren können, werden wahrscheinlich auch auf den Rettungsdienst zurückgreifen müssen. Was dann wieder bedeutet, dass vielleicht für wirkliche Notfälle kein Rettungswagen vorhanden ist. Der Hubschrauber ist dann vielleicht auch im Einsatz, das staut sich ja zurück. Und irgendwann kann dann einem nur noch der liebe Gott helfen,
sagte der Münzinger Hausarzt Eberhard Rapp im SWR. In Rheinland-Pfalz gibt es zu wenige Schul- und Kita-Begleiter, die Kindern mit Behinderungen durch den Alltag helfen. Das zeigt eine landesweite Recherche des SWR. Lange Wartezeiten bei gleichzeitigem steigendem Bedarf an Alltagsbegleitern sei ein großes Problem. Über die konkreten Auswirkungen sagte der Landesgeschäftsführer Lebenshilfe Rheinland-Pfalz Sven Friedrich in SWR Kultur aktuell.
Das ist häufig ein Problem, dass die Einrichtung, also die Schule oder die Kindertagesstätte, nicht in der Lage ist, dieses Kind bzw. die Bedarfe dieses Kindes abzudecken. Und dann bedeutet es, dass es in dieser Wartezeit oder in der Ausfallzeit das Kind die Einrichtung nicht besuchen kann. Was wiederum für die Familien natürlich auch ein Problem darstellt, weil dann ist das Kind in der Betreuung der Familie und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel wird dann sehr erschwert.
So der Landesgeschäftsführer Lebenshilfe Rheinland-Pfalz, Sven Friedrich im SWR. Nach dem Zusammenstoß eines Tanklasters mit einer Stadtbahn bei Ubstadt-Weiher im Kreis Karlsruhe bleibt die betroffene Bahnstrecke bis auf Weiteres gesperrt. Experten haben die Schäden vor Ort begutachtet, wie Matthias Zuraski berichtet.
Durch den Unfall wurde die Oberleitung an dem unbeschrankten Bahnübergang abgerissen. Außerdem wurden das Gleisbett und angrenzende Ackerflächen durch Heizöl verschmutzt. Derzeit laufe eine Analyse der Schäden, so die Albtal-Verkehrsgesellschaft. Erst danach sei abzusehen, wann die Strecke freigegeben werden kann. Zunächst bis zum Wochenende gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Ubstadt-Weiher und Odenheim. Zwischen Karlsruhe und Ubstadt fährt die S-Bahn regulär. Bei dem Unfall sind vor einer Woche 3 Menschen ums Leben gekommen. Bahn und Tanklaster wurden komplett zerstört.
Und sonst so?
Golfbälle, Stiefel, Urinbeutel, eine kleine Kelle, eine Fernsteuerung. Wenn all sowas einfach in der Landschaft rumliegt, dann würde man das wohl einfach als Müll bezeichnen, den rücksichtslose Mitbürger und Bürgerinnen einfach weggeworfen haben. Nicht so allerdings die US-Archäologin Beth O'Leary. Für sie und ihre Kollegen gibt es gar keinen Müll. Alles müsse als Artefakt gesehen werden. Schon gar, wenn es sich um Müll auf dem Mond handelt, wie bei diesen Fundstücken, zu denen auch noch eine umgewehte US-Flagge, die Weltraumstiefel von Neil Armstrong, Modell A7L übrigens, eine Siliziumscheibe mit diversen Präsidentenerklärungen und. 106 sind es insgesamt, die O'Leary fein säuberlich kartografiert hat. Sie könnte sich also inzwischen 82 entspannt zurücklehnen, wenn da nicht dieser Albtraum wäre, der sie seit 25 Jahren umtreibt. Mondtouristen, die womöglich all die wertvollen Artefakte als Souvenirs einfach mitnehmen und die 384.400 Kilometer entfernte archäologische Stätte, vielleicht eine der wichtigsten der Menschheit, für immer zerstören. Nur um im irdischen Wohnzimmer Armstrongs Urinbeutel aufzustellen? In jeder Hinsicht ein echter Albtraum.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.